Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Ja, es wird mal wieder enger für die Gemeinschaften, für die Versammlungen. Kein Gesang, Maskenpflicht. Ja, wir müssen uns an die ganzen Vorgaben halten. Wahrscheinlich heute wird doch noch einiges beschlossen. Wir wissen gar nicht, was da noch auf uns zukommt. Aber die Freude am Herrn, liebe Geschwister, sollten wir uns nicht nehmen lassen. Egal wie die Umstände dieser Welt, egal wie die Umstände in Deutschland um uns herum sind, die Freude am Herrn sollten wir uns nicht nehmen. Jesus Christus in seiner schlimmsten Bedrängnis, wenn man so will, als er vor Pilatus steht, sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt und unser auch nicht. Meiner auch nicht. Mein Reich ist da, wo mein Herr ist. In dem ganzen Wirrwarr dieser Welt, liebe Geschwister, haben wir Hoffnung. Unser Herr kommt bald. Und das ist eigentlich auch die zentrale Botschaft von Advent. Wir hoffen und glauben, dass unser Herr bald wiederkommt. Und in der Vorweihnachtszeit gehen, könnte man meinen, immer viele Lichter an, aber die einigen Lichter gehen auch aus. Viele Firmen gehen pleite. Manches Restaurant muss das Geschäft aufgeben. Und auch in meiner Firma, BMW München, geht hier und da das Licht aus. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Die Motorenproduktion wird in der absehbaren Zeit im Werk München nach jahrzehntelanger Tradition, wenn man so will, eingestellt. Und ich habe den Dienst bei BMW vor 35 Jahren angefangen, damals noch in der Endmontage, Bandarbeit. Das ist nicht einfach, immer die gleiche Tätigkeit, sehr mühselig das Ganze. Es war zwar nur eine kurze Zeit, aber trotzdem. Und ich kam auf den Gedanken, eigentlich ist unsere Zeit hier auf Erden wie so eine Bandarbeit. Immer wieder die gleiche Abläufe unseres Alltags. Geprägt von Sorgen, vom Versorgen unserer Familien. Jeden Morgen in die Schule, jeden Morgen in die Arbeit, Kindererziehung. Und irgendwann wird auch dieser sonntägliche Gottesbesuch zur Routine. Wir kommen gerne hier, wir treffen uns gerne hier, aber irgendwann ist es auch so selbstverständlich. Wir stehen Sonntag früh auf und gehen hier in die Gemeinderäume. Doch irgendwann gibt es einen Wendepunkt. Es gibt einen Wendepunkt für uns Menschen, einen Übergang von Zeit in die Ewigkeit. Und dieser Wendepunkt wird mit dem Tod oder dem sichtbaren Kommen Jesus Christus eingeläutet. Jeder Mensch, der geboren wurde, jeder Mensch, der geboren ist und wird, ist für die Ewigkeit bestimmt. Wir grenzen manchmal die Ewigkeit so ein bisschen auf die gläubigen Menschen. Es ist unsere Hoffnung, einmal in der Ewigkeit zu sein. Aber diese Aussage stimmt nicht ganz. Denn für die Ewigkeit sind alle Menschen dieser Welt bestimmt. Egal, ob sie vor 1000 Jahren geboren sind oder noch geboren werden. Alle sind für die Ewigkeit bestimmt. Denn wir lesen, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber kommt das Gericht. Und dann, und dieses Dann will ich heute mit euch an diesem Morgen etwas betrachten. Dieses Dann ist die Ewigkeit für die einen in der Gegenwart Gottes unvorstellbar schön für jeden, der glaubt. Und dieser Ausblick, diese Gewissheit soll uns heute in der wirrwarren Welt Hoffnung und Frieden geben. In dem Chaos und Sorge dieser Zeit. Ich glaube, ich bleibe hier mal irgendwo hängen. Hier? Okay. Genau. Und für alle anderen Menschen, die das Erlösungswerk Christi ablehnen, gibt es die zweite Wirklichkeit der Ewigkeit, die in Daniel 12, Kapitel 12, Vers 2 so beschrieben wird. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schande und Schmach an einem Ort der Finsternis und Gottesferne. Es gibt zwei Orte, zwei Wirklichkeiten der Ewigkeit. Und in Matthäus Kapitel 13, Vers 40, wer Bibel dabei hat, oder zumindest auf dem Handy auch nachts mitverfolgen möchte, kann es aufschlagen. Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 40. Wer meine Bibel gesehen hat, der wird sich wahrscheinlich fragen, der arme Kerl hat kein Geld für eine neue. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe so viele neuen zu Hause und trotzdem kann ich mich von diesem Stück nicht trennen, weil diese Bibel mich schon so lange begleitet. Kapitel 13, Vers 40. Da lesen wir, der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, die da Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird heulen und Zähne klappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Der Ohren hat der Hörer. Wie wird es dort sein, an diesem anderen Ort? Nicht das, wo wir hinwollen, wonach wir streben, sondern diesem anderen Ort fern von Gott. Wie kommen die Menschen dahin? Ich bin überzeugt, die Menschheit weiß es um zu gut. Ich lebe, wie ich will. Gott interessiert mich nicht. Die Menschen wissen, wie man an diesen Ort kommt, diesen Ort der Verdammnis. Und sie lachen darüber. Und wir lassen sie an diesem Sonntag darüber lachen. Wir sind letzte Woche mit meiner Frau in der Stadt gewesen, in München, beim Einkaufen. Und als wir dann heimfuhren, kam eine Frau in die S-Bahn und hat einfach das Evangelium verkündigt. Mit lauter Stimme sagte sie, Leute, ihr müsst alle umkehren. Ihr müsst diesen Jesus, den Erlöser, kennenlernen. Wisst ihr was? Ich war einfach total beschämt, als ich nach Hause kam, denn wir haben überhaupt nicht reagiert. Sie ist einfach so durch die S-Bahn gegangen, hat diese Worte so allen, an alle gerichtet und eigentlich habe ich gedacht, Mensch, du hättest ihr mindestens Mut zusprechen sollen, wie mutig sie eigentlich ist, da durch diese S-Bahn zu laufen. Und ich war wirklich zutiefst beschämt. Aber die Menschen, die da um uns rum waren, die haben sie alle nur komisch angeschaut und haben sie eigentlich ausgelacht. Aber solche Menschen gibt es und bin dankbar dafür. Wir sollten niemals auf den Gedanken kommen, dass diese Menschen, wie soll ich sagen, irgendwie psychisch vielleicht nicht ganz stabil sind, wenn sie da sowas tun. Nein, die sind einfach mutig und gehen rein und wissen, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif. Und dann lesen wir, oder habe ich gerade gelesen in diesem Matthäus 13, 34, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Das sagt Jesus zu uns. Es braucht keine vielen Lichter, es braucht keine Weihnachtsbäume, die super leuchten. Also neulich hat mir meine Tochter sogar Bilder aus den USA geschickt, wie die ganzen Häuser dort beleuchtet sind. Wer schon mal dort war, der weiß es ist eigentlich ein Wahnsinn. Aber es wird es alles nicht mehr brauchen, denn wir werden leuchten, ewig leuchten. Und es klingt überwältigend, finde ich, dieser Ausblick in die Ewigkeit. Und Gott selbst ist der Zeit nicht unterworfen. Ein Kirchenlied von Franz Schubert, wir haben vorhin gehört, das Lied Heilig, Heilig, es gibt ein Lied Heilig, Heilig von Franz Schubert, der hat mit Sicherheit den Text nicht geschrieben, aber die Melodie, und ihr kennt es bestimmt auch, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig ist nur er. Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Gott ist Zeit nicht unterworfen, genauso wenig die Ewigkeit. Und diese Ewigkeit auf irgendeine Zeitachse darzustellen, das habe ich schon immer auch in den Kinderstunden versucht. Ja, da nimmt man so ein kurzen Faden und immer so ewig langen Faden und sagt so, Kinder, das ist in etwa so der Vergleich oder ein kleiner Stein im Vergleich mit so einem Mount Everest oder so. Aber alle diese Vergleiche scheitern, wenn man so will, denn sie alle sind eingeschränkt durch Größe, Länge. Hier auf Erden ist eigentlich alles messbar, aber nicht die Ewigkeit. Und diese Zeit selbst wird einmal nicht mehr sein. Der Schöpfer selbst hat der Zeit ein Ende gesetzt. Für dich und mich kann es schon morgen sein. Eine Zeit, die der Herr uns bestimmt hat. Aber Gott hat auch eine ganz bestimmte Zeit dieser Welt festgesetzt. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Die Ewigkeit Gottes auch nicht. Und deswegen kann man eigentlich die Existenz eines Menschen ganz gut in zwei Abschnitte unterteilen, in Zeit und Ewigkeit. Die Zeit hier und die Ewigkeit dann nach dem Tod. Der Zeit sind wir hier und jetzt unterworfen. Und der König Salomo, die Stellen kennt ihr in Prediger 3, schreibt wunderbar, alles hat seine Zeit. Lachen und weinen. Sehen und ernten, bauen und abreißen, suchen, verlieren und finden. Alles hat seine Zeit. Und dann lesen wir etwas von der Ewigkeit im Kapitel 3, Vers 9 bis 11. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man doch keinen Gewinn. Man mühe sich ab, man hat keinen Gewinn. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder den Anfang noch das Ende. Gott hat den Gedanken, wenn man so will, oder einfach die Ewigkeit von Anfang an in unser Herz gelegt. Das ist wichtig. Alles hat seine Zeit. Und in dieser Zeit hier, auf dieser Erde, treffen wir Entscheidungen oder treffen die Entscheidung, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Hier treffen wir die Entscheidung, wo verbringe ich die Ewigkeit. Und Gott ruft nicht alle Tage. Wenn wir sagen, es ist Zeit der Gnade, ja, noch ist Zeit der Gnade. Aber diese Zeit ist nicht ewig und diese Zeit ist nicht jedem bestimmt. Heute, sagt Jesus, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, lesen wir in Hebräer 3. Und im Neuen Testament fällt auf, Menschen, die mit dem Evangelium konfrontiert sind, denen Jesus begegnet ist, ergriffen das Heil noch am selben Tag. Denken wir doch an Zachäus. Jesus kehrt in sein Haus ein. Zachäus bekehrt sich. Er erkennt, das ist seine Chance, etwas im Leben zu ändern. Und er verspricht sofort, alles wieder gut zu machen, was er Schlimmes angetan hat. Alles wieder gut zu machen. Jesus kehrt in sein Haus und es geschieht eine Umkehr sofort. Nicht einen Tag später, nicht eine Woche später, nicht Monate später, sondern Zachäus ergreift die Chance sofort. Den Kerkermeister von Philippi trifft diese rettende Botschaft um Mitternacht bei einem Erdbeben. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis, singen und beten. Und dann gehen die Tore auf, es geschieht ein Erdbeben. Und dieser Gefängniswärter ist bestürzt. Und was sagt Paulus zu ihm? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. Er und seine ganze Familie, lesen wir, ließen sich sofort taufen. Sofort. Ich weiß es nicht, ob das noch in dieser Nacht wurde oder vielleicht erst in der Früh, aber er ließ sich sofort taufen. Der Schächer am Kreuz glaubt in seiner letzten Stunde an Jesus. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er wird angenommen. Er wird angenommen in seiner aller letzten Stunde. Sie alle haben sich nicht nur für die Ewigkeit entschieden, sondern sie haben sich entschieden für den Ort, an dem sie die Ewigkeit verbringen wollen. Ganz wichtig. Und jeder, der noch nicht entschieden ist, sollte nicht auf bessere Zeiten warten. Denn Gottes Zeit ist alles andere als unsere Zeit. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen, singen wir oft Ende des Jahres. Und es wird einmal ein zu spät geben für die Menschen. Andere Beispiele, der reiche Jüngling ging traurig davon. Er hat sich für den Reichtum entschieden, nicht für Jesus. Die Athene-Philosophen wollten Paulus lieber ein anderes Mal hören. Lieber ein anderes Mal. Der König Agrippa stand kurz vor der Bekehrung, wie er selber sagt. Es fehlt nicht viel. Und trotzdem, nirgends wird in der Bibel berichtet, dass diese Menschen sich anderweitig für Jesus entschieden haben. Und wenn dieser Jesus heute zu unseren Herzen spricht, schlagen wir es nicht aus, wenn dieser Jesus heute zu uns spricht. Und der Ernst der Lage wird beschrieben in Lukas Evangelium 13, 24. Da geht es um die enge Pforte und den schmalen Weg. Ich will es jetzt nicht lesen, ich will es einfach mit eigenen Worten zusammenfassen. Jesus sagt, ihr müsst ringen darum, durch diese enge Pforte durchzugehen und auf diesem schmalen Weg zu bleiben. Und wisst ihr, heute, in der heutigen Zeit, machen es viele, viele Kirchen anders. Viele, viele Kirchen der heutigen Zeit machen dieses Tor weit auf und machen aus diesem schmalen Weg eine Autobahn. Ganz schlimme Entwicklung. Jeder Mensch in der Zeit hier auf dieser Erde trifft die Entscheidung für die Ewigkeit. Entweder ein visafreies Reisen direkt in die Verdammnis oder Jesus Christus, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und was wir aus dem Mittelalter kennen, damals hatten die Menschen Angst vor der Hölle. Heute haben viele Angst, über die Hölle zu reden oder über die Hölle zu predigen. Aber von einem Retter kann man nur sprechen, da wo Gefahr ist. Und weil es die ewige Verdammnis gibt, in der Hölle gibt es auch die Erlösung. Und wir brauchen einen Retter, nämlich Jesus Christus. So ist das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit einzig und alleine mit der Person Jesus Christus verknüpft. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben, somit Gott in Ewigkeit, nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Lesen wir in Johannes Evangelium 3, 36. Wer für Jesus sich entscheidet, braucht ein 5G-Netz. Das ist noch nicht so weit in Deutschland, nicht überall, aber wir brauchen ein 5G-Netz, einen super Empfang. Wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen das Gebet, wir brauchen Gehorsam, Gemeinschaft und einen Glauben, der stark ist. Wenn wir diesen Weg beschreiten wollen, mit Jesus gehen, brauchen wir diesen 5G-Netz. Das kann man sich vielleicht ganz gut merken in dieser heutigen Zeit. Und ich habe jetzt gefühlt eine Ewigkeit gebraucht, um auf die Ewigkeit zu kommen. Gottes Gemeinschaft, seine Herrlichkeit, da wollen wir hin, da wollen wir mit ihm sein. Über die Ewigkeit haben sich die verschiedensten Völker ja schon ihre Gedanken gemacht. Und meist ist es eine Vorstellung von dem, was wir so zu Lebzeiten gerne tun. Es ist schon verrückt manchmal. Die alten Ägypter, die Pharaonen, die haben sich nicht selten sogar mit Frau, mit Pferden und sonst wem begraben lassen. Alle diese Kostbarkeiten, die mussten alle damit in diese Pyramide, damit er im Jenseits alle diese Gerätschaften zur Verfügung hat. Die Wikinger, diese brutalen Nordmänner, die wenigsten wissen es, aber das alles, was sie so bei den Raubzügen erbeutet haben, haben sie immer wieder in einem Moor versinken lassen, damit sie dann irgendwann, wenn sie an der Tafel des Odins, glaube ich, das ist so die Gottheit der Wikinger gewesen, damit sie dann da das zur Verfügung haben. Zu Lebzeiten haben sie von ihrer Beute fast nichts gehabt. Von welcher Ewigkeit träumten die Indianer? Das kenne ich so als den Jugendbüchern noch damals. Ja? Die träumten immer von den ewigen Jagdgründen. Sie jagten ja gerne und das war ihre Vorstellung von der Ewigkeit. Was haben wir dann noch? Wir haben Nirvana, absolut perfekter Buddhist, kommt irgendwann in die Nirvana. Das heißt, er löst sich ihm nichts auf irgendwann, hört auf zu existieren. Und wenn er einfach schlecht ist, wird er immer wieder neu in diese Welt kommen und muss sich hier plagen. Nach meiner Kenntnis schaffen das nur die wenigsten Buddhisten, irgendwann in diese Nirvana zu kommen. Die Moslems glauben an einen Paradies voller Jungfrauen. Und wir merken, es werden Wunschvorstellungen aus diesem Leben ins Jenseits projiziert. Und jetzt muss ich euch fragen, welche Vorstellung haben wir, hast du? Träumst du von einem bequemen Bett und einer Siesta oder vielleicht einem Feierabendbier oder einem himmlischen Fitnessstudio? Was bewegt uns so hier im Leben? Die meisten von uns wünschen sich, dass unsere lieben Menschen, die um uns sind, unsere Familien, einmal alle im Himmel sind, damit wir da wieder unsere Gemeinschaft haben mit den Menschen, die wir lieben. Meine Tochter aus USA, die hat mich vor kurzem angerufen und gefragt, ja, wie ist es denn mit den Tieren? Sie haben vor, sich einen Hund zu kaufen. Kommen die denn auch in den Himmel, in die Ewigkeit? Ich sagte ihr nur, wenn die Zecken, die Ratten, die, keine Ahnung, Spinnen und alles andere dort hineinkommt, da wird der liebe Hund wahrscheinlich auch dort sein, aber so genau weiß ich es einfach nicht. Wir finden eigentlich gar nicht so hundertprozentige Stellen dazu. Aber vielleicht sollten wir unsere Wunschvorstellung ablegen und hören einfach auf das, was das Wort Gottes sagt. Und das ist fantastisch. Das ist unvorstellbar schön, mit den weltlichen Dingen eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich denke, für Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, und das sind wir eigentlich alle, wenn wir ehrlich sind, aber es sind Menschen, die diese Gewissheit wirklich haben, es geht nicht mehr weiter. Und für diese Menschen ist diese Frage, was kommt danach, nicht eine theologische, sondern es ist eine existenzielle Frage. Was kommt danach? Was kommt danach? Ich möchte doch wissen, wenn ich gerungen habe, wenn ich den guten Kampf des Glaubens gekämpft habe, wo ich am Ende sein werde. Und wie wird diese zeitlose Ewigkeit aussehen? Welche Belohnung werde ich bekommen? Und Gott gibt uns nicht auf alles eine Antwort. Aber er gibt uns einen Einblick und eine Vorschau, wie bei einem spannenden Kinofilm, einen Trailer. Himmel ist und bleibt unser aller Ziel. Interessanterweise auch für die Menschen, die mit dem Glauben gar nicht so viel zu tun haben. Wenn man mit denen redet, finden wir diesen Gedanken des Himmels auch immer wieder. Und der erste und wichtigste Punkt ist, Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Schon hier auf Erden, auf dieser gefallenen Erde, will Gott mit uns schon Gemeinschaft haben. Aber vor allem dann in der Ewigkeit. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Lukas 14, 23. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen, an die Zäune und nötige sie herauszukommen, dass mein Haus voll wäre. Da lesen wir von der Hochzeit des Königs oder von dem großen Abendmahl. Der Himmel soll voll sein. Der Himmel ist ein Ort des vollkommenen Glücks. Und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das erste ist vergangen. Offenbarung 21,4. Das ist die Vorstellung Gottes vom Glück, von vollkommener Zufriedenheit, Gemeinschaft, dann, wenn wir mit ihm sind. Und was ist die Vorstellung des Glücks dieser Welt? Viele von euch werden noch diese Werbung der Sparkassen kennen, wo so zwei Männer nebeneinander sitzen und so nach dem Motto, das ist mein Boot, das ist mein Auto, das ist mein Pferd, das ist meine Frau. Und dann überbieten sie sich so ein bisschen mit diesen Werten. Das Streben nach einer heilen Familie, nach Frieden und Gesundheit, das ist die Vorstellung dieser Welt. So stellt sich die Welt ein vollkommenes Glück. Doch wir müssen uns ehrlich fragen, gab es das überhaupt jemals, diese Zeit des vollkommenen Glücks auf Erden? Also wenn ich mit meinen Eltern rede und sie von ihrer Kindheit berichten, die sind geboren in den Kriegswirren, sage ich, mein Vater 37, meine Mama 40. Dann kam diese entbehrungsreiche Zeit nach dem Krieg mit Hunger und. Keine einfache Zeit. Mein Großvater, den habe ich noch erleben dürfen, mit dem durfte ich auch reden, hat beide Weltkriege erlebt. Beide Weltkriege. Es waren 9 Brüder, 5 sind in den Kriegen gefallen. Er selber musste für 5 Jahre in die russische Gefangenschaft nach Sibirien. Also keine schöne, heile Welt, keine schöne, heile Zeit. Was gab es davor? Der Friedrich der Große, keine Ahnung, der nur Kriege führte, der Napoleon, der ganz Europa verbrannte, dann gab es den 30-jährigen Krieg, nur Leid und Leid und Leid. Und dazu kommt noch unser persönlicher Leid, unsere Not, unsere Krankheit. Also diese perfekte Welt, die können wir hier nicht finden. Und wenn etwas ununterbrochen, eine Misere ununterbrochen andauert oder wir rutschen so von einer in die andere oder die Welt tut es, reden wir von einem Teufelskreis. Es ändert sich einfach nichts. Es wird nicht besser. Und ich glaube, in so einem Teufelskreis befindet sich die Menschheit heute hier auf Erden, wenn sie die Hoffnung der Ewigkeit bei Gott nicht hat. Das ist wie diese Bandarbeit, immer das Gleiche, eigentlich eine totale Hoffnungslosigkeit. Im Himmel, dem Ort ohne Sünde, wird das Glück unvergänglich und vollkommen sein. Nicht wird das Leben dort bei Gott trüben. Es braucht keine Ärzte, keine Polizisten, es gibt keine Viren, es gibt auch kein Corona dort. Und Paulus beschreibt diese Sehnsucht, und das wünsche ich mir eigentlich für mich auch, diese Sehnsucht und Hoffnung auf diese neue Heimat im Himmel. Paulus beschreibt es in 2. Korinther Kapitel 5. Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann aber erhalten wir einen neuen Leib, eine neue Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Kein Schminken, kein Rasieren, kein Problem, was ziehe ich an? Alles das ist vergangen. Und wir lesen weiter in Vers 6, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, wohnen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wer von uns trägt diesen Gedanken in uns? Einfach am besten heute schon weg sein. Einmal am besten heute schon bei dem Herrn. Das ist die Sehnsucht des Paulus. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch zumindest ein Stück weit so empfinden. Bei dem Herrn wird einfach alles besser. Im Himmel angekommen, sehnt sich niemand mehr auf die Erde zurück. Und Friedrich der Große, den ich vorhin schon erwähnt habe, ein König voller Sorgen, der eigentlich nur Kriege geführt hat, hat das Schloss Sanssouci gebaut. Ich weiß nicht, wer schon dort war. Übersetzt heißt es ohne Sorgen. Ein Schloss ohne Sorgen. Dieser Name würde ganz gut für den Himmel passen, für den Ort, wo der Herr auf uns wartet, aber bestimmt nicht für die Zeit eines Friedrich des Großen. Es wird einen himmlischen Genuss geben. Ja, auch das wird es geben. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Welche Vorstellung ist denn das? 1. Korinther 2, 9. Für jeden Genuss hier auf Erden müssen wir bezahlen. Gott schenkt uns alles. Gott schenkt uns das alles, was uns Freude macht. Und im Himmel gibt es ein Fest. Und die gerne feiern, wahrscheinlich die Jungen werden sagen, was denn nur eins? Ja, es gibt nur ein Fest, das aber nie aufhören wird. Es gibt ein Fest, das ewig dauert. Alles ist vorbereitet, festlich geschmückt. Wie viel Mühe wenden die Brautleute auf, damit es für alle der schönste Tag wird. Unvergleichbar mit dem, was Gott für uns bereithält. Jesus Christus selbst. Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Lukas 12. Jesus Christus wird so weit gehen, dass er uns bei diesem Fest bedienen wird. Und an einer anderen Stelle werden wir als die geschmückte Braut bezeichnet in Offenbarung 19. Wir sind die Braut des Herrn. Und auf diese Braut wartet Jesus Christus bereits. Liebe Geschwister, setzen wir doch alles daran, die eigene Hochzeit nicht zu verpassen. Ganz wichtig. Es gibt einen lustigen Film, kann ich euch nur empfehlen. Die Braut, die sich nicht traut. Immer kurz vor dem Ja-Wort haute sie ab. Alles war bereit, die Gäste waren da, aber sie wollte nicht Ja sagen. Das Hochzeitsmahl des Lammes ist längst vorbereitet, dort im Himmel für uns. Und wir stehen einmal als die Braut da. Aber dieses Ja der Entscheidung, für diesen Bräutigam müssen wir hier in dieser Zeit, hier auf dieser Erde treffen. Und wo wird die Hochzeit stattfinden? Man sucht ja auch immer einen bestimmten Ort, das kennt ihr auch, es muss immer was Besonderes sein. Es gibt so viele tolle Städte. Städtereisen finde ich sowieso ganz was Tolles. Ich kann mich absolut für Geschichte und Architektur begeistern. Da gehen wir mit meiner Frau meistens getrennte Wege. Sie kann sich meistens nur für die Geschäfte begeistern, aber für mich ist die Stadt oder die Städte wie Rom, Paris, Venedig immer ganz was Besonderes. Ich nehme mir dann die Zeit, laufe durch die Stadt und gucke mir die alten Häuser an. Eigentlich eine super Sache. Jerusalem, da war ich auch schon oft. Da war ich auch schon oft aus familiären Gründen, war man die letzte Zeit fast jedes Jahr mal dort. Aber das ist nichts im Vergleich, also dieses Jerusalem vor heute, ist nichts im Vergleich zu dem Jerusalem, was Jesus für uns bereithält. Das neue Jerusalem, das jenseits unserer Vorstellung liegt. Das sollte der Ort unserer Sehnsucht sein. Ich will es gar nicht lesen, das steht in Offenbarung 21, 1 bis 2 und weiter. Eigentlich wird diese Stadt genau beschrieben. Voll von Gold und Edelsteinen, einfach nur wunderbar. Und wer wird hineinkommen in diese Stadt, in diese herrliche Stadt? Wir. Wir alle, die den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben, bekommen dort die Siegeskrone. Ist das nicht wunderbar? Und es gibt auch etwas für die Naturfreunde. Menschen, die Bäume lieben. Menschen, die gerne in den Wald gehen, die klares Wasser lieben. Ich lese euch das in Offenbarung 22, 5. Auch das wird es geben. Offenbarung 22, 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Auch Menschen, die die Natur lieben, werden dort etwas finden für sich. Wir werden nicht schlafen, aber dafür mitregieren mit Jesus Christus. Wollen wir alle dort sein? Am besten schon heute. Zeit und Ewigkeit. Entscheiden müssen wir uns hier und jetzt, ob wir einmal an diesem herrlichen Ort, bei diesem fantastischen Fest in der Gemeinschaft mit Gott sein möchten. Entscheiden müssen wir uns hier. Gott hält für uns eine Wohnung bereit. Und in Offenbarung 22,12 sagt Jesus, macht euch bereit. Ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel, Alpha und Omega. Diese Gewissheit der zukünftigen Herrlichkeit bei Gott sollte unsere Hoffnung, Zuversicht, unser Frieden in dieser etwas verrückten Adventszeit geben. Wir sollen uns heute schon freuen und jubeln. Unser Herr, komm bald. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.